Hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema, wie schaffen es Arbeitgeber, eine möglichst geringe Abfindung zu zahlen. Wie immer, beste Grüße aus dem Herzen von Hamburg. Moin!
Und auch von mir, Jens Buchwald, sonnige Grüße aus Hamburg. Moin!
Auch wie immer am Anfang, Dank an Personen, die uns geschrieben haben. So wie Cindy Grohmann Arndt, die geschrieben hat, ich bin bereits treue Hörerin ihres Podcasts, immer wieder spannend. Vielen Dank, Frau Arndt, dafür. Und dann hat uns noch Manfred Specht geschrieben, ich bin ein regelmäßiger und begeisterter Hörer ihres Podcasts, nicht zu kurz, nicht zu lang und auf jeden Fall sehr kompetent. Für mich als Personalleiter sehr wertvoll. Darüber haben wir uns natürlich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, Herr Specht. Ja, tatsächlich ist das hier die zweite Folge, wo wir in der Podcast-Box sitzen im Hotel Tortue in Hamburg, im Zentrum von Hamburg. Und wir beobachten wieder, wer so alles vorbeigeht und vorbeifährt an unserem Podcast-Studio, weil wir hier einen guten Blick haben auf die Stadthausbrücke. Und mein Kollege, der hat vorhin jemanden gesehen, vielleicht will er es einmal kurz sagen, wen er hier vorbeifahren sehen hat.
Eine absolute Hamburger Institution. Der berühmt-berüchtigte H.P. Baxter fuhr hier gerade in seinem Rolls-Royce vorbei. Ja, das ist Hamburg.
Ja, vielleicht schauen wir mal, ob wir noch jemand anderen finden während unserer Aufnahme. Ansonsten können Sie natürlich auch vorbeikommen. Vielleicht schreiben wir ja mal auf, wann wir aufnehmen. Dann können Sie uns hier von hier draußen als Fans unterstützen. Nicht ganz ernst gemeint, aber wir freuen uns natürlich auch über Fans. So, und dann kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Wie schaffen es Arbeitgeber, eine möglichst geringe Abfindung zu zahlen? Ja, da stellt sich erstmal die Frage, warum haben wir das Thema gewählt, auch wenn es natürlich sowieso sexy klingt, aber warum haben wir das gewählt? Wenn mein Kollege und ich im Arbeitsgericht sind oder auch in den Situationen, die nicht so häufig auftreten, aber wo wir mal Arbeitnehmer vertreten, da stellen wir immer wieder fest, dass Arbeitgeber, die wir auf der Gegenseite haben oder wenn wir im Gericht sind und uns Termine angucken, die vor uns stattfinden, also vor unserem Termin stattfinden, dann sehen wir halt immer wieder, dass Arbeitgeber sich teilweise, muss man schon sagen, wirklich katastrophal verhalten. Sind nicht gut vorbereitet, erlebt man immer wieder, wissen nicht, wie die Abläufe sind oder verhandeln schlecht. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, was Sie als Arbeitgeber tun können, damit Sie in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren eine möglichst geringe Abfindung zahlen. Erster Rat natürlich, nicht nur weil wir selber Fachanwälte für Arbeitsrecht sind, sondern weil das auch wichtig ist, möglichst frühzeitig einen Fachanwalt für Arbeitsrecht einzuschalten. Also das bedeutet vor Ausspruch der Kündigung natürlich und das bedeutet auch, dass der Rechtsanwalt entweder alleine oder mit Ihnen zusammen ins Arbeitsgericht geht und nicht Sie alleine. Dann wollen wir uns einmal anschauen, weil das ja immer so ein bisschen im Raum steht, gerade von Arbeitnehmerseite, gibt es denn überhaupt einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung? Und da wird man antworten müssen, nein, aber grundsätzlich gibt es keinen gesetzlichen oder vertraglichen Abfindungsanspruch. Anspruch, auch wenn Arbeitnehmer und auch manchmal Arbeitsrichter einen ganz anderen Eindruck vermitteln. Es gibt Ausnahmen davon natürlich. Einmal natürlich in einem Sozialplan, wenn es eine größere Maßnahme in Ihrer Firma stattfindet oder auch in Tarifverträgen. Aber eine weitere wichtige Ausnahme, die wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken, die es tatsächlich im Gesetz gibt, wo also im Gesetz steht, dass Abfindungen in bestimmten Situationen gezahlt werden. Und zwar geht es hier um § 9 und § 10 des Kündigungsschutzgesetzes. Was ist da geregelt? Wir haben erstmal § 9 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz und da steht drinne, stellt ein Gericht fest, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, also die Kündigung ist unwirksam, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, dann hat das Gericht auf Antrag des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Und spiegelbildlich gibt es das Ganze auch nochmal. Da steht dann, die gleiche Entscheidung hat das Gericht zu treffen, nämlich das Arbeitsverhältnis aufzulösen und eine Abfindung zuzusprechen, auf Antrag des Arbeitgebers, wenn Gründe vorliegen, die eine dem Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht erwarten lassen. Ja, da gibt es also tatsächlich die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis auflösen zu lassen, aber gegen Abfindung. So, und dann, wir gehen nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, wie das ist. Dann gibt es noch in § 10 Absatz 1 und 2 die Thematik, wie hoch denn eigentlich die Abfindung ist in solchen Fällen. Also erstmal gibt es letztlich nur Obergrenzen. In Absatz 1 steht drin, es kann ein Betrag von bis zu 12 Monatsverdiensten festgesetzt werden. Also das ist die Obergrenze. Allerdings ist in Absatz 2 gibt es davon wieder Ausnahmen. Da steht nämlich drin, wenn der Arbeitnehmer das 50. Lebensjahr vollendet hat und das Arbeitsverhältnis mindestens 15 Jahre bestanden hat, dann können bis zu 15 Monatsverdienste durch das Gericht festgesetzt werden. Und wenn der Arbeitnehmer das 55. Lebensjahr vollendet hat und das Arbeitsverhältnis mindestens 20 Jahre bestanden hat, dann ist die Obergrenze 18 Monatsverdienste. Ja, was sind jetzt die Voraussetzungen, dass letztlich eine Abfindung gezahlt werden muss? Also, wenn wir erstmal über normale Arbeitnehmende reden, wir reden gleich nochmal über leitende Angestellte. Bei normalen Arbeitnehmenden ist es so, sie brauchen eine unwirksame Kündigung, wird auch so genannt sozial ungerechtfertigt und nur meint damit, sie darf nicht aus anderen Gründen unwirksam sein. Ja, also wenn die Kündigung zum Beispiel unwirksam ist, weil der Betriebsrat nicht oder nicht ordnungsgemäß angehört worden ist, weil das Integrationsamt nicht beteiligt worden ist oder es irgendwelche formale Probleme mit der Kündigung gibt, dann kann der Antrag auf Auflösung nicht gestellt werden und dann wird auch keine Abfindung ausgeurteilt. Also die Kündigung darf nur deswegen unwirksam sein, weil es keinen Kündigungsgrund gab. Dann brauchen wir einen Antrag des Arbeitgebenden oder des Arbeitnehmenden und dann muss die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar sein, wenn der Arbeitnehmende den Antrag gestellt hat, oder es darf keine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit möglich sein, wenn der Arbeitgebende den Antrag gestellt hat. Spannend und immer wieder vorkommt, ist auch die Situation bei leitenden Angestellten. Das ist in 14 Absatz 2 Satz 2 geregelt. Da wird Bezug genommen auf Paragraph 9 und da wird gesagt, das Arbeitsverhältnis wird aufgelöst und eine Abfindung wird ausgeurteilt auf Antrag des Arbeitgebers und dieser Antrag bedarf keiner Begründung, anders als bei Paragraph 9. Und diese Begründungshürde ist durchaus eine hohe Hürde. Also ich habe schon das ein oder andere Mal gesehen, dass dieser Antrag gestellt worden ist auf Auflösung, jetzt bei normalen Arbeitnehmenden, und dass das nicht geklappt hat. Ich habe nämlich noch nie erlebt, dass das geklappt hat. Bei leitenden Angestellten ist es aber ganz anders. Da brauchen sie keine Begründung, sondern da ist die wesentliche Hürde, dass sie einen leitenden Angestellten haben. Also sie brauchen leitenden Angestellten. Das muss man sagen, ist allerdings viel seltener der Fall, als man denkt. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn die Person, um die es hier geht, zur selbstständigen Einstellung oder Entlassung befugt ist. Und so viele Personen in ihrer Firma gibt es wahrscheinlich gar nicht, wo das so ist. Dann darf die Kündigung nur sozial ungerechtfertigt sein, also nicht aus anderen Gründen unwirksam sein. Dann brauchen sie einen Antrag, in diesem Fall des Arbeitgebers. Sie brauchen keine Antragsbegründung. Und dann wird das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Warum ist das möglicherweise spannend, wenn sie einen leitenden Angestellten gekündigt haben? Naja, wenn das aufgelöst wird durch Zahlung einer Abfindung, dann ist die Abfindung meistens zumindest verhältnismäßig nicht so hoch. Das heißt, meistens reden sie so im Bereich von 0,5 Bruttomonatsgeld an pro Beschäftigungsjahr, vielleicht auch manchmal ein bisschen darüber oder darunter, aber nicht wesentlich abweichend. Wenn allerdings die Situation ist, dass sie jetzt zum Beispiel keinen leitenden Angestellten haben und sie dann einen Grund bräuchten für den Antrag, den sie nicht haben, sie sich aber unbedingt trennen wollen von einem leitenden Angestellten, das ist die Situation ja immer noch schwieriger mit leitenden Angestellten, weil die natürlich nah an ihrer Firmenleitung dran sind, viele Kenntnisse haben, sie wollen sich also unbedingt trennen, dann werden sie in der Regel deutlich mehr als 0,5 Bruttomonatsgeld an die Hand nehmen müssen. Und wenn der leitende Angestellte oder der dann tatsächlich nicht leitende Angestellte gut vertreten ist, wird er auch deutlich mehr verlangen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass sie diesen Antrag, wenn sie können, stellen können. Worauf müssen Sie achten in dieser Situation? Es macht sicherlich Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, ist die Person überhaupt ein leitender Angestellter? Und wenn Sie das dann haben, was wie gesagt nicht so häufig der Fall ist, dann ist ganz wichtig, dass Sie diese Situation jetzt nicht kaputt machen. Das habe ich schon mal erlebt, da war ich zum Glück auf Seite des leitenden Angestellten. Der war nämlich tatsächlich leitender Angestellter. Und was hat dann der Arbeitgeber gemacht? Der hat Folgendes gemacht, der hat sämtliche Vollmachten des leitenden Angestellten widerrufen und ihn dann gekündigt. So, und dann hat er halt gesagt, ja, er ist ja leitender Angestellter. Und dann habe ich gesagt, ja, das war er mal, aber zum Zeitpunkt der Kündigung war er es nicht mehr, weil sie ja selbst die sämtliche Vollmachten widerrufen haben. Es war also letztlich katastrophal und hat dann zu einer relativ hohen Abfindung geführt. Also das darf nicht passieren. So, oben hatte ich ja gesagt, Anspruch auf Abfindung gibt es nicht. Aber, warum aber? Naja, zum einen werden Abfindungen aus anderen Gründen oftmals gezahlt, um das Verfahren abzukürzen, um die Stelle gegebenenfalls nachbesetzen zu können und vor allen Dingen, um die Risiken eines arbeitsgerichtlichen Prozesses zu begrenzen. Welche Risiken sind das? Ja, im Wesentlichen zwei, eigentlich nur eins. Also zwei sage ich, weil das eine Risiko ist, dass Sie den Arbeitnehmenden zurücknehmen müssen, kommt aber nahezu nie vor. Das Hauptrisiko ist der Annahmeverzug. Was ist Annahmeverzug? Naja, das ist die Situation, dass Sie nach Ablauf der Kündigungsfrist oder bei fristlosen Kündigungen sofort, wenn die Kündigung nachher als unwirksam erklärt wird, ja eigentlich die Arbeit des Arbeitnehmenden hätten annehmen müssen. Das haben sie aber nicht getan und müssen deswegen trotzdem dafür die Vergütung zahlen. Und je länger so ein Verfahren läuft, da kann es tatsächlich um richtig Geld gehen. Das Ganze ist in 615 BGB geregelt, will ich jetzt aber gar nicht länger drauf eingehen, sondern eigentlich nur sagen, was sind so die Hauptfälle? Na, die Hauptfälle sind vor allen Dingen natürlich die unwirksame Kündigung, aber auch ein Fall ist die unwirksame Befristung. Es gibt zum Glück nicht so viele Klagen gegen unwirksame Befristung, aber wenn das der Fall ist, dann ist nach Ablauf der Befristung sind sie auch im Annahmeverzug. Und dann müssen sie letztlich Vergütung zahlen ohne Arbeitsleistung, wenn sie verlieren. Na, gewinnen können sie natürlich auch, das ist klar. Oder sie regeln das halt mit einem Vergleich, um dieses Risiko eben aus dem Weg zu gehen. Ein, zwei Sachen will ich noch sagen. Es gab durchaus Entwicklungen in der jüngsten Zeit der Rechtsprechung, die Ihnen ein bisschen helfen. Da will ich im Wesentlichen mal zwei Themen ansprechen. Zum einen hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, den Link stelle ich Ihnen dazu auch nochmal in die Shownotes, das Bundesarbeitsgericht hat versucht, Ihnen zu helfen in dieser Situation. So will ich das zumindest mal interpretieren. Die Situation ist ja so, Sie haben eine Kündigung, die dann gegebenenfalls auch unwirksam ist und Sie haben möglicherweise die Situation, dass der Arbeitnehmende sich da relativ gut eingerichtet hat und sich nicht besonders intensiv bewirbt. Und das gefällt Ihnen natürlich als Arbeitgeber logischerweise nicht, weil wenn er eine neue Stelle finden würde, dann wäre ja ab diesem Zeitpunkt der Annahmeverzugslohn mal mindestens begrenzt. Und wenn er genauso viel oder mehr verdienen würde, wäre er sogar bei null. So, diese Situation trifft man immer wieder an vor dem Arbeitsgericht. Und da hat das Bundesarbeitsgericht Ihnen zumindest insofern geholfen, als Sie Auskunft verlangen können vom Arbeitnehmenden, welche Vermittlungsvorschläge er denn von der Bundesagentur bekommen hat. Und wenn sich dann später über Annahmeverzugslohn streiten, dann muss gegebenenfalls auch vom Arbeitnehmenden vorgetragen werden, ob er sich beworben hat und warum vielleicht er sich auch nicht auf bestimmte Stellen beworben hat und muss gegebenenfalls auch diese Bewerbung vorliegen. Und da kann es tatsächlich dazu führen, wenn dann man sich nicht beworben hat, vielleicht sogar gar nicht beworben hat, dass dann letztlich kein Annahmeverzug gezahlt werden muss. Also dieses Auskunftsrecht ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Das ist also eine Geschichte, die Ihnen hilft. Eine andere Geschichte, die ich auch schon mal positiv anwenden konnte, ist folgende Geschichte. Also es gibt ja auch immer mal wieder die nachstehende Konstellation, vor allem bei langen Kündigungsfristen. Sie kündigen und der Arbeitnehmende meldet sich krank. Gegebenenfalls sehr lange. Sie haben eine, keine Ahnung, 4-5-monatige Kündigungsfrist, der Arbeitnehmende ist die ganze Zeit krank. Das ist erstmal aus Arbeitgebersicht gar nicht so schlecht, weil sie natürlich nach 6 Wochen in der Regel raus sind und dann nicht mehr zahlen müssen. So, dann ist es aber häufig so, dass wenn die Kündigungsfrist dann abläuft, ich nenne das immer eine sogenannte Spontangesundung eintritt und dann ab dem ersten Tag nach Ablauf der Kündigungsfrist der Arbeitnehmer sagt, jetzt bin ich wieder fit und jetzt, wenn du verlierst, musst du Annahmeverzugslohn zahlen, lieber Arbeitgeber. So, und da gibt es also Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, die sagt, also wenn man so eine Situation hat, dass es eine lange Erkrankung gibt und dann plötzlich mit Ablauf der Kündigungsfrist eine Gesundung eintritt, dann kann nicht der Arbeitnehmer einfach so Annahmeverzugslohn verlangen, sondern es ist Voraussetzung für den Annahmeverzugslohn, dass der Arbeitnehmer doch arbeitsfähig ist. Und da wird er dann einiges zu vortragen müssen. Und das kann also auch an der einen oder anderen Stelle helfen. Und oft wird das ja gar nicht entschieden vor dem Arbeitsgericht, sondern es sind letztlich Argumentation und Diskussion, die sie vor dem Arbeitsgericht führen, im Rahmen der Verhandlung. Deswegen ist es wichtig, diese Rechtsprechung auch zu kennen. Ja, das soll es vielleicht von mir erstmal gewesen sein und jetzt kommt mein Kollege quasi mit weiteren Tipps, wie man sich möglichst günstig vor dem Arbeitsgericht verhält.
Ja genau, und wir rollen die Frage, und wie schaffen Sie es, eine möglichst niedrige Abfindung zu zahlen, jetzt mal von einer etwas anderen Seite auf. Zunächst einmal ist eine Informiertheit Ihrerseits auf Arbeitgeberseite gut und wichtig. Sie müssen die Basics sicher drauf haben. Und wie bekommen Sie diese Basics sicher drauf? Ja, der erste relativ saloppe Hinweis, hören Sie unseren Podcast. Und über einige wichtige Basics im Rahmen des Ausspruchs von wirksamen Kündigungen haben wir bereits Podcasts in unserer Podcast-Reihe hier aufgenommen. Zunächst einmal, eine wirksame Kündigung beginnt immer damit, dass sie formal wirksam ausgesprochen wird. Dabei sind unter anderem Kündigungsfristen einzuhalten bzw. zu beachten. Es ist auf die ordnungsgemäße Zustellung der Kündigung Acht zu geben und die Kündigung muss der notwendigen Form, nämlich der Schriftform, genügen und muss deshalb eigenhändig unterschrieben sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist eine Unterschrift? Und da können Sie beispielsweise zum Thema Kündigungsfristen in Episode 37 unseres Podcasts reinhören. Zum Thema Zustellung haben wir in Folge 46 des Podcasts umfangreiche Ausführungen gemacht. Und das Thema Unterschrift wurde zuletzt in Folge 53 unseres Podcasts behandelt. Darüber hinaus müssen Sie natürlich auch darauf achten, dass die Kündigung materiell, also inhaltlich wirksam ist. Häufig, jedenfalls bei verhaltensbedingten Kündigungen, ist regelmäßig zumindest eine oder aber mehrere Abmahnungen zuvor erforderlich. Wie sprechen Sie eine wirksame Abmahnung aus? Das Thema haben wir wiederum in Folge 11 des Podcasts hier sehr ausführlich behandelt. Hören Sie auch da gerne rein. Und zu den einzelnen Kündigungsgründen, also zur krankheitsbedingten Kündigung, haben wir in Folge 23 wie auch in Folge 25 nützliche Ausführungen für die Praxis veröffentlicht. Zum Thema verhaltensbedingte Kündigung hören Sie gerne in Folge 39 unseres Podcasts rein. Und das Thema betriebsbedingte Kündigung haben wir sehr aktuell in Folge 56 unseres Podcasts besprochen. So, reicht es Ihnen jetzt aus, wenn Sie unseren Podcast gehört haben? Ja, da muss man dann auch wiederum ganz salopp sagen, das reicht möglicherweise noch nicht vollständig aus. Auch da bleiben wir jetzt mal so ein bisschen in der etwas saloppen Sprache. Also ein Rat von uns an die Arbeitgeberseite ist regelmäßig, nicht alleine rumwursteln. Wichtig ist, dass Sie sich eine realistische Einschätzung der tatsächlichen und rechtlichen Situation möglichst frühzeitig einholen. Und dazu empfehlen wir natürlich eine möglichst frühzeitige Einschaltung eines Fachanwaltes oder einer Fachanwältin für Arbeitsrecht. Warum ist das wichtig? Warum macht das Sinn? Weil Sie hier in diesem Zusammenhang mögliche Szenarien und auch mögliche Risiken bereits vor Ausspruch der Kündigung mit dem Anwalt besprechen können und dementsprechend auch analysieren können. Also spätestens vor dem Gütetermin sollte eine solche Analyse stattfinden. Das nur ein Praxishinweis von uns. Aus unserer Sicht immer empfehlenswert, einen Anwalt schon rechtzeitig vor Ausspruch einer Kündigung zu Rate zu ziehen, damit entsprechende Weichen gestellt werden können und damit nicht sprichwörtlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und in diesem Zusammenhang ist es dann natürlich auch sinnvoll und wichtig, dass gemeinsam dann eine Verhandlungsstrategie vorab festgelegt wird. An erster Stelle ist natürlich zu entscheiden und festzulegen, was soll eigentlich erreicht werden und wie schnell will ich als Arbeitgeber bzw. muss ich als Arbeitgeber dieses Ziel erreichen. In diesem Zusammenhang ist dann natürlich auch zu schauen, welches Budget steht Ihnen als Arbeitgeber zur Verfügung bzw. welches Budget ist Ihnen vorgegeben. Und in diesem Zusammenhang sollten Sie auch immer schauen, dass nicht nur das Thema Abfindung alleine im Rahmen einer Beendigungslösung, im Rahmen eines Beendigungsvergleiches von Bedeutung ist, sondern dass häufig auch zusätzliche Vergütungsfragen auftauchen können und im Rahmen von Abfindungsvergleichen natürlich auch weitere Themen, wir nennen das jetzt einfach mal softe Themen oder Soft-Themen, mitgeklärt werden können und müssen. Das können beispielsweise Regelungen zu Zeugnissen sein. Wir werden darauf aber auch noch im weiteren Verlauf dieses Podcasts ausführlicher eingehen. Und unabhängig von der Festlegung des Budgets sollten Sie natürlich gemeinsam festlegen, wie denn konkret in der Güteverhandlung vorgegangen werden soll. Die arbeitsgerichtliche Güteverhandlung ist immer der erste Termin vor dem Arbeitsgericht und wie der Name schon sagt, es geht dort nur in Anführungsstrichen um eine gütliche Einigung des Rechtsstreites. Seitens des Gerichtes kann kein streitiges Urteil im Rahmen oder nach der Güteverhandlung gefällt werden. Und vor diesem Hintergrund müssen Sie sich vor Augen führen, regelmäßig sind diese Termine auf 15 bis 20 Minuten anberaumt. Die Rechtslage kann in einem solchen Termin nicht erschöpfend angesprochen bzw. besprochen werden. Es kommt auf kurze, prägnante Argumente an. Was hatte sie zur Kündigung bewogen? Was rechtfertigt den Ausspruch der Kündigung? Da sollten sich kurze Argumente bereitgelegt haben, weil häufig das Wort zunächst an Sie als Arbeitgebervertreter geht, weil meistens nach Eingang der Kündigungsschutzklage die Klage bei Ihnen zugestellt worden ist und dann nicht gesondert darauf reagiert bzw. erwidert wurde. Kurze Anmerkung dazu, anders als im Zivilprozess muss nicht unverzüglich auf die Klage erwidert werden, sodass es regelmäßig vorkommt, dass Sie als Arbeitgeber vor dem Gütetermin außer Ihrer Vertretungsanzeige noch gar nichts geschrieben haben. Das ist also ganz normal.
Ich wollte nur kurz an der Stelle mal anmerken, ich war vor 2-3 Tagen in Berlin und hatte einen Arbeitgeber zu vertreten in einem relativ komplizierten Fall. Und der Kollege der Gegenseite kam aus Stuttgart. Nichts gegen Baden-Württemberg, aber der Kollege war offensichtlich kein Arbeitsrechtler. Das hat sich an vielen Stellen ausgewirkt, unter anderem auch an der Stelle, die der Kollege gerade angesprochen hat. Der Kollege hat sich mehrfach beschwert darüber, dass ich vor dem Gütetermin keine Stellung genommen hatte zu, es ging um eine Kündigung, zu der Kündigung. Und da habe ich dem Kollegen dann eben deutlich gemacht, dass ich das auch gar nicht muss. Und es ist sicherlich notwendig, sich gut vorzubereiten für die Güteverhandlung. Aber es ist in den seltensten Fällen sinnvoll, vorher was zu schreiben. Und das hat man da eben nochmal deutlich gesehen.
Was sollten Sie bei der Vorbereitung auf einen Gütetermin unbedingt beachten? Grundsätzlich sollten Sie natürlich Zahlen parat haben und sollten auch mal schauen, wie berechnen Sie als Arbeitgeber denn hier eine mögliche Abfindung? Ihnen ist sicherlich bekannt, dass sich eine Abfindung vor Arbeitsgerichten bzw. in Güteverhandlungen regelmäßig aus den Faktoren Betriebszugehörigkeitszeit mal monatliche Vergütung mal Abfindungsfaktor zusammensetzt. Wie können Sie auf diese Faktoren Einfluss nehmen? Wir schauen uns zunächst mal die Betriebszugehörigkeitszeit an. Da können Sie aus Arbeitgebersicht erst einmal schauen, dass Sie hier auf den Zugang der Kündigung abstellen für die Berechnung der Beendigung der Betriebszugehörigkeitszeit. Sie schauen bitte auch, inwiefern mögliche Unterbrechungen der Betriebszugehörigkeitszeit zu berücksichtigen, also natürlich in Ihrem Sinne zu berücksichtigen sind und aus einer Betriebszugehörigkeitszeit, die vielleicht ein Arbeitnehmer im Rahmen der Kündigungsschutzklage angegeben hat, herauszurechnen sind. Gleichfalls müssen Sie natürlich aber auch schauen, ob aufgrund von Betriebsübergängen Beschäftigungszeit, die bei einem Vorarbeitgeber absolviert worden sind, möglicherweise zu berücksichtigen sind. Zusätzlich können Sie als Arbeitgeber grundsätzlich auch auf die Idee kommen, ob bereits bei der Betriebszugehörigkeitszeit von Ihnen beispielsweise längere, wir nennen das jetzt mal Leerlaufphasen, herausgerechnet werden. Also zum Beispiel, wenn wir längere Arbeitsunfähigkeitszeiten zum Beispiel über mehrere Jahre haben oder aber möglicherweise auch, wenn mehrere Elternzeiten in Folge sich aneinander angeschlossen haben, sodass das Arbeitsverhältnis im Prinzip nur als Hülle ohne Kern für mehrere Jahre bestanden hat, ob das möglicherweise bei der Berechnung der Betriebszugehörigkeitszeit Ihrerseits zu berücksichtigen ist. Nächster Faktor, den Sie aus Arbeitgebersicht berücksichtigen müssen, ist die monatliche Vergütung. Und da sollten Sie stets die Berechnung des Arbeitnehmers in der Klage kontrollieren. Häufig wird in der Klageschrift eine Vergütung angegeben aus einem Monat, wo beispielsweise besonders viele Stunden gearbeitet wurden, wo beispielsweise ein Bonus gezahlt wurde, wo beispielsweise ein Urlaubsgeld gezahlt wurde. Mit anderen Worten, eine Vergütung, die grundsätzlich deutlich oberhalb der Regelvergütung bzw. der durchschnittlichen Grundvergütung liegt. Aus Arbeitgebersicht sollten Sie zunächst einmal von der monatlichen Grundvergütung ausgehen und mit der Grundvergütung rechnen. Im Hinterkopf bzw. auf dem Papier sollten Sie hier auch Alternativberechnungen im Hinterkopf haben. Es ist vor Arbeitsgerichten leider nicht unüblich, dass das jährliche Gesamtbruttoeinkommen angeschaut wird und dann durch 12 geteilt wird, um einen durchschnittlichen Verdienst zu berechnen. Sie starten aber natürlich als Arbeitgeber bei dieser Berechnung möglichst niedrig und fangen deshalb mit der monatlichen Grundvergütung an bei der Berechnung. Und wenn es zu Veränderungen der Bruttomonatsvergütung im Laufe des Arbeitsverhältnisses gekommen ist und zum Beispiel Stunden reduziert worden sind, sodass zuletzt eine niedrigere Grundvergütung bezogen wurde, rechnen Sie natürlich mit dem letzten aktuellen Bruttomonatsgehalt und nicht mit einem etwaig zuvor bezogenen höheren Bruttomonatsgehalt. Also in diesem Zusammenhang ist es natürlich Ihr Ziel, einmalige Zahlungen herauszurechnen, weil die aus Ihrer Sicht nicht prägend sind für die monatliche Vergütung. Und den nächsten Faktor, auf den Sie Einfluss nehmen können bzw. sollten, ist der Abfindungsfaktor. Und hier spielt die Musik. Und viele von Ihnen haben vielleicht schon von dem Regelabfindungsfaktor oder dem virtuellen Regelabfindungsfaktor 0,5 gehört. Dieser Regelabfindungsfaktor ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. Und wir halten es für taktisch nicht angezeigt, dass Sie als Arbeitgeber stets mit dem Faktor 0,5 in Verhandlungen gehen. Und das dürfte taktisch regelmäßig ein Kardinalfehler sein. Vielmehr sollten Sie schauen, ob in der konkreten Situation des Ihnen vorliegenden Falles Sie nicht möglichst weit unten anfangen können. Das kann auch bedeuten, dass Sie gegebenenfalls eine Abfindung von 0 anbieten oder aber einem negativen Faktor rechnen. Negativer Faktor werden Sie jetzt sagen, das kann doch gar nicht sein, das passt doch gar nicht. Denkbar sind aber Fälle, wo Sie möglicherweise erhebliche Schadensersatzforderungen oder Rückzahlungsforderungen gegen den Arbeitnehmer haben, sodass bei der Berechnung der Abfindung Sie halt mit solchen Forderungen in die Verhandlungen gehen können. Soll halt heißen, die 0,5 Gehälter sind nicht in Stein gemeißelt und bei den 0,5 Gehältern landen Sie regelmäßig nicht, wenn das bereits Ihr erstes Angebot ist. Wenn das beispielsweise Ihre Schmerzgrenze nach oben sein sollte, dann müssen Sie tatsächlich deutlich tiefer anfangen. Und wie Sie das in der Praxis konkret machen, dazu hat Alexander Scharf noch diverse Anmerkungen parat.
Ja, eins müssen Sie sich vor allen Dingen ganz klar machen und vielleicht haben Sie es ja auch schon erlebt. Die Arbeitnehmer wenden die gleiche Taktik an, nur von der anderen Seite. Das heißt, die verlangen besonders viel. Und dann habe ich es immer wieder erlebt in solchen Verhandlungen, dass dann gesagt wird, wir sind Ihnen doch schon so weit entgegengekommen. Und da kann ich dann immer nur, manchmal auch nur müde lächeln.
So, das habe ich den Kollegen kurz unterbrochen. Wir haben ja gesagt, dass wir in Hamburg an einem sehr zentralen Platz sitzen und da musste ich jetzt leider einmal ganz kurz ein sehr emotionales Handzeichen zeigen, weil eines meiner großen persönlichen Vorbilder hier gerade vorbeigelaufen ist. Dirk Nowitzki, ein absoluter Held für mich, der jahrelang Basketball gespielt hat. Dementsprechend müssen wir einfach mal würdigen, was wir auch hier und heute wieder hier für Zaungäste bei unserem Podcast haben.
Ja, das habe ich leider verpasst, muss ich ehrlich sagen. Habe ich nicht gesehen. Schade. Nein, ich wollte nur sagen, dass tatsächlich Arbeitnehmende eben sehr hoch oben anfangen und dann sagen, wir sind ihnen schon so weit entgegengekommen. Und da kann ich immer nur müde lächeln, weil natürlich teilweise auch unrealistisch hohe Forderungen verlangt werden. Und deswegen ist es geradezu notwendig, dass Sie als Arbeitgeber in den Verhandlungen sehr niedrig anfangen, weil ansonsten wird es sehr schwierig, taktisch da richtig zu agieren. Weil es ist ja schließlich so, es ist ein Basar vor dem Arbeitsgericht und darauf müssen Sie sich einstellen und es auch nutzen. Das heißt natürlich auch, das erste Angebot, was Sie machen, ist nie das letzte Angebot. Das weist zumindest auf die Gegenseite. Das ist sehr schwer, wenn sich da ein Arbeitgeber hinstellt und sagt, ich zahle so und so viel 1000 Euro und sich dann nicht mehr bewegt. Da sind alle irritiert, auch die Richter sind irritiert. Also das ist eine Vorgehensweise, die regelmäßig nicht zum Erfolg führt. Gut ist es natürlich, wenn der Gegner, also die Arbeitnehmerseite, den ersten Schritt macht. Also lassen Sie den Gegner kommen. Der erste Schritt soll immer vom Arbeitnehmer kommen. Der ist dann natürlich relativ hoch, aber zumindest haben Sie dann schon mal die Obergrenze markiert. Und dann ist erforderlich eine möglichst langsame Annäherung an die Forderung des Arbeitnehmenden. Und gegebenenfalls kann man dann eben auch versuchen, andere Elemente vorzuschlagen neben der Abfindung. Was auch immer wieder eine positive Rolle spielen kann, ist, dass Sie die Vorschläge des Arbeitsgerichtes nutzen können. Gerade in der Güteverhandlung ist es häufig so, dass wenn beide Seiten Angebote abgegeben haben, das Arbeitsgericht, ich will es mal vorsichtig sagen, relativ unkreativ ist und dann die Mitte vorschlägt zwischen den beiden Angeboten. Wenn Sie das also wissen und der Arbeitnehmende als erstes ein Angebot abgibt, dann können Sie natürlich im Prinzip errechnen, was für ein Angebot Sie jetzt abgeben müssen, damit, wenn das Arbeitsgericht dann einen Vorschlag macht, Sie ungefähr da landen, wo Sie sein wollen. Also deswegen können Sie das tatsächlich nutzen. Also beispielsweise nur zum Ablauf her, wenn der Arbeitnehmende 20.000 vorschlägt und Sie 10, dann ist es häufig so, dass das Arbeitsgericht dann 15 vorschlägt. Also deswegen, das sollten Sie auf jeden Fall vorher wissen. Nicht immer macht das Arbeitsgericht einen Vorschlag, deswegen kann es sinnvoll sein, wenn Sie an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, dass Sie gegebenenfalls mal einen Vorschlag des Gerichtes bitten. Was dann noch möglich ist, wenn es gar nicht mehr geht, dann kann man gegebenenfalls mit einer Kündigungsrücknahme drohen. Meistens dann verbunden mit einem letzten Angebot, indem man sagt also, okay, wir können uns maximal Summe X vorstellen und wenn Sie das nicht annehmen, dann werden wir die Kündigung zurücknehmen. Ist klar, das kann man nur einmal machen. Aber man muss sich eins klar machen und das vielleicht wissen Sie das nicht oder vielleicht erwarten Sie das nicht, aber das kann ich nur Ihnen schildern aus meiner Erfahrung, in denen ich Arbeitnehmer vertreten habe. In der Regel wollen die meisten Arbeitnehmenden nicht zurück, wenn sie gekündigt werden, sondern vielmehr wollen die eine Abfindung, natürlich möglichst viel, aber die wollen auch, dass das Verfahren möglichst schnell zu Ende ist. Also deswegen kann so eine Drohung helfen. Ob man das dann machen will, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und was auch noch wichtig ist, drohen kann man, aber nur einmal. Ja, danach wird es dann schwierig. Dann muss man es entweder umsetzen oder muss dann eben davon wieder zurückweichen. Aber man kann es letztlich nur einmal tun. Ja, jetzt wollen wir nochmal die Frage ansprechen, auf die ich schon mal kurz hingewiesen habe. Was kann man dann noch parallel zum Kündigungsschutzverfahren machen?
Genau, und da sind wir wieder beim Thema Annahmeverzug bzw. Begrenzung des Annahmeverzugslohnrisikos. Mein Kollege hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass Sie als Arbeitgeber einen Auskunftsanspruch gegenüber dem Arbeitnehmer haben über Stellenangebote, die der Arbeitnehmer seitens der Agentur für Arbeit oder seitens des Jobcenters erhalten hat. Also diesen Auskunftsanspruch sollten Sie auf jeden Fall geltend machen. Das ist ein Schritt. Einen weiteren Schritt, den Sie gehen sollten, ist selber aktiv werden. Sie können in diesem Zusammenhang nicht immer auf die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter vertrauen und wissen nicht, wie intensiv die dem Arbeitnehmer mit Stellenangeboten versorgen. Schauen Sie doch selber in Stellen und Jobbörsen im Internet und suchen passende Stellenangebote raus. Und senden Sie diese Stellenangebote nachweislich dem Arbeitnehmer zu. Und fordern Sie den Arbeitnehmer auf, sich bei diesen Stellen bzw. auf diese Stellenangebote jeweils zu bewerben. Im dritten Schritt verlangen Sie dann die Vorlage der Bewerbungen auf die Stellenangebote. Und natürlich verlangen Sie auch Auskunft über die Ergebnisse dieser Bewerbungen. Und insbesondere das eigene Tätigwerden als Arbeitgeber, also gemeint ist, Sie selbst suchen potenzielle Stellenanzeigen für den Arbeitnehmer heraus und übersenden sie aktiv an den Arbeitnehmer, sorgt in gar nicht so wenigen Konstellationen für ein gewisses Stresslevel auf Arbeitnehmerseite und kann häufig dazu führen, dass Verhandlungen über Vergleiche deutlich gefördert werden und es schneller zu vernünftigen Vergleichen kommen kann. Unabhängig von diesen Punkten sollten Sie auch über Alternativen zur Abfindung nachdenken bzw. überlegen, wie kann man einem Arbeitnehmer möglicherweise einen Vergleich bzw. eine Beendigungslösung gleichwohl schmackhaft machen, ohne dass Sie jedoch Ihr Abfindungsangebot erhöhen. Da können Sie zum Beispiel darüber nachdenken, dass Sie die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses um 1, 2 oder 3 Monate oder einen anderen Zeitraum anbieten, damit der Arbeitnehmer längere Zeit hat, sich auf neue Stellen zu bewerben. Aufpassen sollten Sie in dieser Konstellation, dass Sie das Arbeitsverhältnis nicht zu lang im Rahmen einer solchen Lösung verlängern. Dann kann potenziell das Risiko entstehen, dass Sie hier eine Befristung des Arbeitsverhältnisses vereinbart haben und dann stellt sich das Problem der unwirksamen Befristung. Dieses Problem stellt sich regelmäßig, wenn die Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch sehr weit in der Zukunft liegen soll, wenn beispielsweise der Beendigungstermin 18 oder 24 Monate in der Zukunft liegt und vor allem dann, wenn der Arbeitnehmer in diesem Beendigungspaket tatsächlich schwerpunktmäßig arbeiten soll. Also wenn er ganz normal seine Arbeitsleistung weiter erbringen soll, dann sieht das nämlich aus Sicht von Arbeitsgerichten aus, als ob hier nachträglich eine Befristung eingebaut wurde. Wichtig ist, natürlich können Sie auch ein Arbeitsverhältnis mit deutlich längerer Kündigungsfrist oder einer verlängerten Kündigungsfrist oder einer Verlängerung des Arbeitsverhältnisses beenden. Wichtig ist, im Vordergrund sollte die Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehen und nicht die Fortführung des Arbeitsverhältnisses. Dementsprechend sollte ein solcher Beendigungsvergleich bzw. ein entsprechender Aufhebungsvertrag typische Klauseln enthalten, wie beispielsweise Freistellungsregelungen, die gerade kennzeichnend für eine Beendigungslösung sind. Das Thema Freistellung habe ich angesprochen. Auch das kann für einen Deal bzw. für einen Vergleich eine wichtige Bedeutung spielen, dass Sie dem Arbeitnehmer eine widerrufliche oder, was natürlich noch attraktiver ist, eine unwiderrufliche Freistellung anbieten. In diesem Zusammenhang ist natürlich weiterer Verhandlungsbestandteil die Anrechnung anderweitigen Verdienstes. So können Sie möglicherweise sogar Ihre Zahlungsverpflichtungen während des Laufes der Kündigungsfrist senken. Sie können aber auch möglicherweise Abstand nehmen von einer solchen Anrechnung anderweitigen Verdienstes, um die ganze Lösung für den Arbeitnehmer nochmal attraktiver zu machen. Sie sollten in diesem Zusammenhang aber auch jeweils das Schicksal des arbeitsvertraglichen Wettbewerbsverbotes bedenken. Wenn Sie einen Arbeitnehmer freistellen bis zum Ende der Kündigungsfrist, dann kann es jedenfalls bei einer unwiderruflichen Freistellung sein, dass Sie damit nolens volens und eigentlich ungewollt zugleich das arbeitsvertragliche Wettbewerbsverbot, was eigentlich bis zum Ablauf des Arbeitsverhältnisses andauert, mit aufheben. Bedenken Sie also immer, wenn Sie über Freistellungsklauseln und unwiderrufliche Freistellungen verhandeln, dass Sie sich auch darüber klar werden sollen, ist es aus unserer Sicht wichtig, dass das vertragliche Wettbewerbsverbot bis zum Vertragsende fortbesteht, dann nehmen Sie eine solche Regelung in die Beendigungslösung, in den Vergleich, in den Aufhebungsvertrag mit auf. Eine weitere Alternative, um das Ganze attraktiver zu gestalten, ohne dass Sie Ihr Basisabfindungsangebot steigern, ist das Angebot einer Turbo-Klausel. Was ist denn das? Was versteht man unter einer Turbo-Klausel? Also darunter versteht man regelmäßig ein einseitiges, vorzeitiges Lösungsrecht für Arbeitnehmer. Er kann also bereits mit einer kurzen Ankündigungsfrist, zum Beispiel von einer Woche, bereits vorzeitig, das heißt vor Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist, aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden. Und um dem Arbeitnehmer das attraktiv zu machen, wird dem Arbeitnehmer ein bestimmter Prozentsatz der Vergütung, die er ja jetzt eigentlich durch die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses verliert, als zusätzliche Abfindung angeboten. Und auch in diesem Zusammenhang können Sie beim Prozentsatz dieser zusätzlichen Abfindung verhandeln. Selbst wenn Sie den Faktor 100, also wenn Sie 100% der Vergütung des Arbeitnehmerbrutto als zusätzliche Abfindung anbieten, sparen Sie als Arbeitgeber, weil Sie den Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung, den Sie normalerweise bei normalen Lohnzahlungen hätten, hier in diesem Zusammenhang nicht zahlen müssen. Gleichwohl können Sie auch an dieser Stelle versuchen, über den Prozentsatz, also wird dem Arbeitnehmer beispielsweise, werden dem 50% der durch die vorzeitige Beendigung ersparten Vergütung als zusätzliche Abfindung angeboten oder 75%, vielleicht sparen Sie da auch noch ein wenig. Im Zweifel sollten Sie sich aber gut überlegen, wenn Verhandlungen an diesem Punkt stocken, ob nicht möglicherweise doch die 100% sinnvoll sein können, weil das Potenzial, Vergütung einzusparen, natürlich höher ist, wenn Sie eine Vereinbarung hinbekommen und der Arbeitnehmer überhaupt von einem solchen Lösungsrecht Gebrauch macht. Und ein letzter wichtiger Punkt, den man in diesem Zusammenhang auch immer noch anführen kann, sind natürlich Zeugnisregelungen. Auch hier können Sie dem Arbeitnehmer relativ weit entgegengehen. Das kann einerseits die Benotung sein, das können einerseits bestimmte Aussagen im Zeugnis sein. Es kann aber auch sein, dass Sie dem Arbeitnehmer in der Weise entgegenkommen, dass der sogar einen Entwurf des Zeugnisses anfertigen darf, von dem Sie als Arbeitgeber dann nur aus wichtigem Grund abweichen dürfen. Und dem Arbeitnehmer also auch an dieser Stelle sozusagen ein erhebliches Entgegenkommen zeigen, ohne dass Sie die Abfindung selbst erhöhen müssen.
Ja, es ist schon Wahnsinn, nachdem wir schon HP Baxter hier heute gesehen haben, lief hier zumindest noch Patrick Izume vorbei, den vielleicht der ein oder andere kennt, als Experte bei RTL zum American Football. Wir gucken weiter, wen wir sehen, wollen aber zum Abschluss der Folge noch darauf eingehen, wie ist es denn eigentlich, wenn keine Einigung über einen Vergleich möglich ist? Weil der Arbeitnehmende sich vielleicht nicht einigen will oder zu viel Geld verlangt. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Sie können das Verfahren dann fortführen und entweder hoffen, dass später eine Einigung möglich ist. Es ist durchaus nach meiner Erfahrung oder nach unserer Erfahrung sehr häufig der Fall, wenn im Gütetermin keine Einigung möglich ist, dass man im zweiten Termin, der ja Kammertermin genannt wird, man doch noch eine Einigung findet. Das ist das eine. Das andere ist, auch wenn dann keine Einigung möglich ist, kann man schauen, ob man sich ein Urteil holt. Vielleicht in der Hoffnung, dass man da gewinnt. Oder im schlimmsten Fall, man verliert und einigt sich dann vor dem Landesarbeitsgericht. Das ist alles möglich. Man muss sich nur immer anschauen, wie groß sind dann die Risiken, um zu entscheiden, will ich diesen Weg gehen oder will ich den nicht. Ein weiterer Punkt, der denkbar ist in so einer Situation, ist zu schauen, finde ich andere Kündigungsgründe im Arbeitsverhältnis. Und da geht es mir häufig so, wenn ich mit Arbeitgebern ins Gespräch komme, man sich bestimmte Konstellationen genauer anschaut, dann findet man zusätzliche Kündigungsgründe. Also immer dann, wenn Arbeitszeiterfassung stattfindet im Unternehmen, dann findet man häufig Konstellationen, die Richtung Arbeitszeitbetrug gehen können und dann möglicherweise eine weitere Kündigung ermöglichen. Bei Außendienstmitarbeitern oder Vertrieblern findet man häufig nicht nur diese Situation, sondern man findet auch oft zusätzlich noch die Situation, dass Spesen vielleicht nicht richtig abgerechnet werden. Das ist also immerhin möglich. Außerdem kann man auch immer wieder, das stelle ich wiederholt fest, wenn man sich das vernünftig durchliest, nämlich die Sachen, die die Arbeitnehmenden bzw. ihre Anwälte ans Gericht schreiben, da findet man Kündigungsgründe in der Klage oder in den Schriftsätzen der Arbeitnehmer. Ich habe das jetzt wiederholt gehabt, dass also in Schriftsätzen Sachen vorgetragen werden, teilweise auch sehr, sehr viele Sachen, die objektiv einfach Unsinn sind. Ja, die sind schlicht gelogen. Und wenn das der Fall ist und man versucht mit Lügen sich eine bessere Situation im Kündigungsschutzprozess zu besorgen, oder ich hatte das jetzt gerade, man versucht mit Lügen sich einen angeblichen Erschädigungsanspruch zu holen wegen einer angeblichen Diskriminierung, ja, dann kann man deswegen kündigen. Also wegen eines sogenannten Prozessbetruges. Auch das kann dann tatsächlich helfen. Und was auch helfen kann, zumindest mal taktisch, man muss es ja nicht bis zum Ende durchspielen, ist ein Auflösungsantrag, über den wir schon gesprochen haben. Das habe ich auch schon erfolgreich durchgeführt, also nicht den Auflösungsantrag bis zum Ende, aber der Auflösungsantrag und die Begründung führte dann dazu, dass man am Ende doch einen vernünftigen Vergleich erzielen konnte. Und zuletzt, was natürlich auch immer möglich ist, sicherlich nicht die schönste Variante, aber man muss ernsthaft auch darüber nachdenken. Man kann natürlich auch die Kündigung zurücknehmen oder damit drohen. Ja, vielleicht führt das noch zu einer Einigung, aber wenn die Drohung nicht zu einer Einigung geführt hat, dann tatsächlich die Kündigung zurücknehmen, das Arbeitsverhältnis neu starten sozusagen und nochmal neu versuchen, Kündigungsgründe zu finden. Wenn man dann das Arbeitsverhältnis, sage ich mal, vernünftig gestaltet und gegebenenfalls auch eine etwas engere Führung vornimmt, dann sind Kündigungsgründe durchaus denkbar. Ja, das soll es zu unserem Schwerpunktthema gewesen sein. Nun haben Sie die ganzen Berühmtheiten zwar nicht selber gesehen, aber Sie haben zumindest live gehört, wen wir hier alles gesehen haben. Bin ein bisschen traurig, dass ich Dirk Nowitzki nicht selber gesehen habe, aber mein Kollege war selber sehr lange im Basketball tätig, deswegen war das für ihn natürlich wichtiger als für mich. Ich habe dafür Herrn Izume gesehen, weil für mich als Footballfreund das natürlich schon interessant ist. Wir schauen mal, ob wir in der nächsten Folge, die am 9.6. sein wird, auch wieder hier sind. Auf jeden Fall hoffen wir, dass Ihnen die heutige Folge auch wieder gefallen hat, freuen uns über super Bewertungen. Am 9.6. in der nächsten Folge wird das Thema sein Minijobber. Welche Punkte müssen Sie als Arbeitgeber beachten? Und da freuen wir uns natürlich auch wieder über Fragen, Hinweise, Kommentare, was ihr interessant findet, damit wir das dann einbauen können. Die E-Mail-Adresse meines Kollegen und von mir, die finden alle wie immer in den Shownotes. Ja, wir sind durch mit unserer heutigen Folge. Wir grüßen aus unserem Podcast-Studio, also unser ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wir grüßen aus dem Podcast-Studio, was wir uns hier gemietet haben. Schauen auch mal nach draußen, das Wetter ist ein bisschen schlechter geworden, aber wir hoffen bei Ihnen oder bei euch, wenn ihr das hört, ist das besser. Beste Grüße aus Hamburg, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war's vom Podcast aus dem Goldfischglas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.